Und ich frage mich dann, wie schaffen das diese Leute, dass bei ihnen anscheinend Dankbarkeit so eine Grundhaltung ist? Die könnten ja völlig verbittert sein. Also zum Beispiel dieser blinde Junge, dass der sagt, boah, ich freue mich so, dass ich Blindensport machen kann. Der könnte ja auch sagen, warum kann ich keinen normalen Sport machen? Aber der ist sehr dankbar. Warum ist der nicht todunglücklich über sein Schicksal? Warum ist er dankbar? Wie geht das? Darum soll es heute in diesem Gottesdienst gehen, dankbar zu leben. Und vielleicht fragt sich mancher oder denkt sich so mancher, naja, dankbar sein, ist es jetzt wirklich so ein relevantes Thema, dass man dazu einen Gottesdienst machen muss? Ja, Ernte Dank, Äpfel, Birnen, Bananen und so sind wir alles dankbar für, aber damit ist dann auch mal gut, oder? Also wie wichtig ist. Oder vielleicht habt ihr die Befürchtung, dass das jetzt so eine Moralpredigt wird, so schön erhobene Zeigefinger, und so eine Predigt, die jetzt kommt, die sagt, warum seid ihr nicht dankbar, ihr müsst dankbar sein, seid jetzt gefälligst dankbar. Das lernt man ja schon als Kind, es gibt diese zwei Zauberworte, dass man Kinder sagt, so wie sagt man, bitte und sofort. Ja, habt ihr nicht kapiert, macht nichts. So, gut. Also darum wird es heute nicht gehen, um eine Moralpredigt, man muss dankbar sein oder dass wir irgendeine altmodische Höflichkeitsvorstellung hochhalten, sondern wir werden heute sehen, danken macht wirklich Sinn, das ist das Erste, und danken hat sehr wohl was mit Gott zu tun. Erstmal zum Ersten, warum sollten wir danken? Warum macht danken Sinn? Und darauf gibt es eine ganz, ganz einfache Antwort, weil danken glücklich macht. So einfach ist das. Warum sollten wir danken? Weil es uns glücklich macht. Es macht uns glücklicher. Probiert es mal aus. Sagt mal alle laut Danke. Na, geht's euch schon besser? Also ich weiß nicht, ob es euch ist, aber mir geht's schon besser. Ihr habt euch gerade bei mir alle bedankt. Das ist toll. Also zumindest mir hat's geholfen. Aber es wird auch euch helfen. Jetzt ist es ja natürlich so, damit man wirklich so von Herzen danken kann, braucht man ja irgendwie Gründe. Wir brauchen ja Gründe, für die wir dankbar sein können. Wir brauchen einen Grund zum Danken. Und das ist schon die erste Herausforderung. Weil Danken hat ganz viel mit Denken zu tun. Das ist eine Herausforderung. Diese zwei Worte, die klingen nicht nur ähnlich, die haben auch den gleichen Wortstamm, da ist einfach nur ein Vokal ausgetauscht. Aber die Beziehung von Danken und Denken, die geht über das rein Sprachliche hinaus. Da gibt es eine ganz enge inhaltliche Verknüpfung. Denn wer aufmerksam durch den Alltag geht, wer mal bewusst über das Leben, das wir leben, nachdenkt, der hat wahnsinnig viele Chancen, Dankbarkeit zu entwickeln. Das Einzige, was dem oft im Weg steht, ist, dass wir diese Dankbarmachmomente, diese Momente, die uns dankbar machen, dass wir die oft verpassen. Wenn ich auf meine letzte Woche zurückschaue und ich müsste die bewerten, ja, wie die jetzt so war, dann käme ich auf so ein, ja. So, ja, ging so, ja, 3- vielleicht, 3 minus so, irgendwo dazwischen. Das ist, wenn ich so an meine Woche so grob zurückdenke. Wenn ich mir jetzt aber einen Tag mal genauer vornehme, mal einen einzigen Tag, das habe ich diese Woche gemacht, ich habe einen Tag mal alles aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. Beziehungsweise ich wollte an diesem Tag alles aufschreiben, wofür ich dankbar bin. Aber dann habe ich gemerkt, wenn ich das den ganzen Tag durchziehe, komme ich überhaupt nicht mehr zum Arbeiten, weil ich dann die ganze Zeit irgendwelche Dinge am Aufschreiben bin. Aber ich stelle euch mal bei mir so einen Tag vor. Morgens, 7.30 Uhr in einem leeren Bett aufgewacht. Ja, das Bett neben mir war leer. Warum ich dafür dankbar war, liegt daran, dass Rabea... Moment. Dass Rabea offensichtlich aufgestanden ist mit den Kindern und mich hat ausschlafen lassen. So, man muss immer den ganzen Satz hören. So, 7.35 Uhr, ich bin unten angekommen, ich habe keine zickigen Kinder vorgefunden, also die waren total süß und lieben, haben sich gefreut, mich zu sehen. So, 7.38 Uhr, der erste Kaffee am Morgen, das ist immer ein Highlight. 7.39 Uhr, der zweite, auch gut. Und dann geht das, also... Ich mache jetzt nicht in dieser Zeitfrequenz weiter, sonst sitzen wir ja noch relativ lange, deswegen jetzt nur die großen Sachen. Dann 9 Uhr, 9.30 Uhr habe die Predigt vorbereitet, und zwar während ich joggen ging. Das mache ich manchmal, ich kann mich da besser konzentrieren, und an dem Tag konnte ich mich wahnsinnig gut konzentrieren. So gut ist noch nie, ich habe in dieser Zeit mehr geschafft als in der doppelten Zeit am Schreibtisch. Dann 13 Uhr, ich bin im Merlin, Café Merlin, sitze in der Sonne, schreibe Predigt auf völligen Flow gehabt, das lief wie eine Eins. Dann 15 Uhr, super Gespräch gehabt mit jemand aus der Gemeinde, dabei leckeren Kaffee getrunken. Und so ging dieser Tag weiter, zig Gelegenheiten, dankbar zu sein. Und dann abends schön noch einen tollen Konzertabend, so einen Konzertvortrag mit dem Johannes Falk zusammen gemacht, in einem wunderschönen Kloster in Lobenfeld, wo wir Menschen davon begeistert haben, was es heißt, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Toller Tag. Und wenn ich da so zurückschaue, denke ich, boah, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich so ein Leben führen kann. Vielleicht denken manche jetzt, ja, wenn mein Leben so aussieht wie deins. Ausschlafen, Sport machen, in Cafés in der Sonne rumsitzen, abends noch ein Konzertchen zum Tagesabschluss, ja, dann wäre ich auch dankbar. Aber mein Leben sieht anders aus. Ich habe nicht so viel Grund, dankbar zu sein wie du. Ich behaupte, wir haben mehr als genug Grund, dankbar und glücklich zu sein. Weil Danken hat mit Denken zu tun. Und die Frage ist, an was denke ich? Ja, das Ding ist, mein Leben ist kein Schlaraffenland. Und wenn wir uns diese Liste nochmal anschauen, dann kann ich die ohne Probleme relativieren. 7.30 Uhr leer im Bett aufgewacht. Ich habe mich gefühlt wie tot, weil ich nachts um 3 wach war, weil Amos gemeint hat, er muss nicht mehr schlafen. So, fröhliche Kids, dass ich fröhliche Kinder am Morgen erwähne, lässt Rückschlüsse auf andere Morgende zu vielleicht. Der erste Kaffee, der war nett, aber erst nach dem dritten habe ich mich wieder als normalen Mensch gefühlt. Ja? Die Predigtvorbereitung, dass ich mich so gut beim Joggen konzentrieren konnte. Ich konnte mich so gut konzentrieren, hat dazu geführt, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Und ich habe aus diesem Wald nicht mehr rausgefunden. Und aus einem geplanten 8-Kilometer-Lauf sind 15 Kilometer geworden. Und mir tut heute noch alles weh. Dass ich mittags um 1 im Merlin in der Sonne Predigt geschrieben habe, das ist schön. Das lag aber daran, dass ich da einen Termin hatte und ich bin versetzt worden. Hätte ich mich drüber ärgern können. So, das inspirierende Gespräch danach, das war einfach nur gut, da fällt mir nichts ein, das zu relativieren. Dieser Konzertvortrag abends noch. Ich sag mal, das war jetzt ein Vortrag, da kam jetzt kein wirkliches Rockstar-Feeling auf. Weil zu so einem Konzert oder einem Vortrag gehört ja immer auch Publikum dazu. So, und unter Publikum verstehe ich mehrere Menschen, die in einem Raum sich versammeln, um in mehreren Reihen hintereinander zu sitzen und die einem zuhören. Wenn man aber so einen Vortrag macht und das ganze Publikum passt in eine Reihe, und diese Reihe umfasst 6 Stühle. dann kommt man irgendwie relativ schnell wieder auf den Boden zurück und denkt, boah, das war eigentlich ein Flop heute Abend. So. Die Frage ist, welche Seite dieser Liste schaue ich an? Wenn ich diese linke Seite hier anschaue, dann werde ich für den Tag dankbar. Wenn ich die rechte Seite anschaue, dann kann ich mich ärgern, kann ich frustriert sein, kann ich traurig sein, was auch immer. Welche Seite gebe ich in meinem Denken Raum? Ich habe die Wahl. Normalerweise ist es bei uns Menschen so, dass wir Schwierigkeiten ganz bewusst wahrnehmen. Und das Positive, das bemerken wir entweder gar nicht oder wir vergessen sofort wieder. Und das macht auch irgendwie Sinn. Stellt euch mal vor, es ist Winter, es ist bitterkalt und in eurem Haus fängt es plötzlich an zu brennen. Ja, dann macht es Sinn, dass man sich nicht erstmal über die Wärme freut, sondern erstmal löscht. Ja, wir sind darauf gepolt, das ist gut so, Schwierigkeiten bewusst wahrzunehmen, weil die müssen ja gelöst werden. Und deswegen hat Danken total viel mit Nachdenken zu tun, weil ich muss das Gute, das mir passiert, das mir so alltäglich im Kleinen und im Großen passiert, das muss ich wahrnehmen. Ich brauche sozusagen eine faire Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wir nehmen das Leben oft unfair wahr, wir nehmen es unausgeglichen wahr, wir sehen das, was nicht läuft und wir verpassen das Gute. Dieser weise Mann David, der für viele der Psalmen in der Bibel zuständig ist, der hat das erkannt, der hat mal geschrieben, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat, vergiss es nicht. Es geht so schnell. Nimm es bewusst wahr. Nimm es ganz bewusst wahr. Und du wirst sehen, das hat Auswirkungen. Es gibt dieses Sprichwort, das bekannte, sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Und du erntest dein Schicksal. Glücklich, dankbar oder nicht, das beginnt mit dem Denken. Alles Gute beginnt auch mit Gedanken. Wenn wir Gedanken des Dankes denken, dann ist weniger Raum für schlechte, destruktive Gedanken. Die Hirnforschung, die hat herausgefunden, dass unser Gehirn nicht in der Lage ist, wirklich gleichzeitig Schlechtes und Gutes zu empfinden. Ja? Wir können nicht gleichzeitig, absolut gleichzeitig positive und negative Gefühle haben. Wir können das abwechselnd machen, unser Gehirn kann hin und her switchen, aber ich kann nicht gleichzeitig dankbar und unglücklich sein. Und deswegen, wenn du merkst, dass du oft schlechte Gedanken hast, dass du niedergeschlagen bist, dass du frustriert bist, dann fang an, darüber nachzudenken, wofür kann ich dankbar sein. Und dann schreib die Sachen auf. Es gibt da, man kann Danke-Tagebücher schreiben. Immer mal abends sich ein paar Sachen aufschreiben. Es gibt für die Smartphone-Besitzer Danke-Apps. Da kann man sozusagen am Handy das sofort machen. Das wird gut tun. Das hat Auswirkungen. Ein Gedanke, der führt dazu, dass es Auswirkungen in unserem Leben hat. So, soweit so gut. Danken macht glücklich. Und allein das sollte schon ausreichen, dass wir hier rausgehen und sagen, so, ich zähle ab sofort jeden Abend mir 10 Dinge auf, für die ich dankbar an diesem Tag bin, weil das wird mich glücklicher machen. Und das ist deutlich billiger als Frustshoppen und gesünder als Frühshoppen. So, wo kommt jetzt, aber vielleicht ist es die Frage, wo kommt der christliche Glaube ins Spiel? Ich glaube, er ist schon längst da. Der ist schon längst da. Das hat zutiefst mit unserem christlichen Glauben zu tun, weil Gott möchte, dass wir glücklich sind. Davon bin ich überzeugt. Deswegen hat er Adam und Eva am Anfang in ein Paradies gesetzt und nicht in eine Brombeerhecke. Gott möchte, dass wir glücklich sind. Deswegen gehört dankbar, ist dankbar, eine dankbare Haltung hat sehr viel mit Gott zu tun. Aber es gibt noch eine andere Dimension. Und zwar ist bei dem Thema Dankbarkeit ja immer die Frage nach meinem Gegenüber. Dankbarkeit braucht ein Gegenüber. An wen richte ich mein? Das kann mein Mitmensch sein. Rabea hat es gerade vorhin erwähnt. Für wen seid ihr dankbar? Schreibt eine Karte dieser Person. Das freut die. Drückt das aus. Nicht so schwabenmäßig, nicht meckert, ich glaube genug. Sondern wirklich Dankbarkeit auszudrücken. Das ist gut für den Mitmenschen. Und für unsere Beziehung zueinander. Aber für manche Dankbarkeiten, da gibt es einfach kein irdisches Gegenüber, dass ich gesund bin, dass die Sonne scheint oder also geschienen hat, dass ich hier leben darf in Deutschland, dass ich eine gute Ausbildung machen konnte, einen guten Job habe. Wem kann ich dafür eigentlich meinen Dank ausdrücken? Von Jesus wird eine Geschichte erzählt, die hat genau das zum Thema. Er zieht umher. Und plötzlich begegnen ihm auf der Straße 10 Aussätzige. Die hatten irgendeine Art Hautkrankheit, vielleicht Lepra oder sowas. Man weiß es nicht so genau, was die Hautkrankheit war. Und die Regel war, man dachte, es ist furchtbar ansteckend, sie durften niemand zu nahe kommen. Die mussten immer in einiger Entfernung, wenn ihnen jemand begegnet ist, in einiger Entfernung stehen bleiben und rufen, Aussatz, Aussatz, damit der andere weiß, ansteckend, gefährlich, da gehe ich nicht hin. Man kann sich vorstellen, wenn man immer bei jedem Mensch, dem man begegnet, erstmal Aussatz rufen muss, dass es nicht wirklich ein angenehmes Leben ist, was man führt, wenn alle Leute immer sofort auf Abstand zu einem gehen. Es galt dann die Regel, wenn dieser Aussatz, der Hautausschlag, die Akne, was auch immer diese Hautkrankheit war, wenn die Symptome weg waren, dann mussten die Leute zu einem Priester gehen, man könnte sagen zum Gesundheitsamt, und dieser Priester hat sich das dann angeschaut und hat sie entsprechend für gesund erklärt. Jetzt ist es so, Jesus begegnet diesen 10 Aussätzigen und die waren noch krank. Also die hatten offensichtlich noch die Symptome im Gesicht, an den Händen, wo auch immer. Sonst wären sie ja schon längst zum Priester gegangen, hätten sich gesund schreiben lassen. Der Aussatz war also noch da. Und sie bitten jetzt Jesus um Hilfe. Da steht es in Lukas 17, sie riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus heilt sie ganz kurz und schmerzlos. Er sagt, auf geht's, geht zum Priester, lasst euch gesund schreiben. Und sie machen das. In Vers 14 kann man lesen, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Alle zehn werden gesund. Ja, großes Wunder, was da passiert. Aber das Interessante ist, in dieser Geschichte ist der Fokus überhaupt nicht auf diesem Wunder, was da passiert. Also das hätte man ja ausschmücken können, was da, wie es genau passiert ist, wie der Aussatz zurückgegangen ist und so weiter und so fort. Nee. Es wurde einfach nur gesagt, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund, abgehakt. Weil das wirklich Spannende passiert jetzt. Und das möchte ich vorlesen ab Vers 15. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? 10 gehen hin, werden gesund und nur einer kommt wieder und dankt Jesus. Und dann sagt Jesus so, Moment, wenn ich richtig gezählt habe, waren das vorher mehr. Sag zu dem, wo sind denn die anderen 9 von deiner Sorte? Wo sind die denn? Und ich meine, du als Samariter, du bist ja noch nicht mal ein richtiger Jude. Du kommst zurück, du bist der zurückkommt, um Gott die Ehre zu geben für das, was hier passiert ist. Wo sind bitteschön die anderen? Und es klingt so ein bisschen, als wäre Jesus beleidigt. Als würde er irgendwie so sagen, ey, wenn ich das gewusst hätte, dass das so ein undankbares Pack ist, dann hätte ich mir das wirklich überlegt mit dem Heilen. So ein bisschen klingt das. Und ich habe neulich eine Predigt gelesen, die hat mich schockiert, weil aus dieser Geschichte was Falsches gemacht wird. Da hat der Prediger gesagt, ja, mit Gott, das ist so, wie wenn ich auf Geschäftsreise bin und ich bringe meinen Kindern was mit, ein Geschenk, und die sagen nicht Danke. Dann überlege ich mir das nächste Mal, ob ich ihnen wieder was mitbringe. Und genauso ist das mit Gott. Und ich dachte, nee, genauso ist es nicht mit Gott. Was für ein kindischer Gott soll das denn sein, der eingeschnappt ist wie eine Leberwurst, wenn nicht brav und artig Danke gesagt wird, der dann sagt, nee, dann mache ich nichts mehr. So ist Gott nicht. Ich glaube, so eine Vorstellung geht voll an dem Thema dieser Geschichte vorbei. Das sieht man am letzten Satz, da sagt Jesus was sehr Interessantes. Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Der Mann liegt noch vor ihm, sagt danke, danke. Und Jesus sagt, komm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist eigentlich ein komischer Satz. Das geht doch in dieser Geschichte überhaupt nicht um Rettung. Es geht um Heilung. Da war einer krank. Jesus hat ein Wunder getan, hat ihn geheilt. Er ist höflich genug, zurückzukommen, um sich zu bedanken. Wo, bitteschön, geht es da um Rettung? Wenn man ein bisschen länger nachdenkt, dann merkt man, es geht hier sehr wohl um Rettung. Dieser Mensch wurde nämlich aus einer völligen, doppelten Isolation gerettet. Zum einen, weil niemand mit ihm was zu tun haben wollte, immer wenn er Aussatz gerufen hat. Und zweitens, aber noch viel größer, hat er eine viel größere Rettung erfahren. Er hat nämlich durch seinen Dank, ich nenne es mal die Rettung vor dem leeren Universum erfahren. Er wurde gerettet vor einem leeren, unpersönlichen Universum. Er wurde gerettet vor der Vorstellung, dass einfach alles Schicksal ist. Durch seinen Dank wurde er gerettet vor diesem gnadenlosen Zufallsprinzip. Er hat Rettung erfahren, weil er durch sein Danken in eine Beziehung eingetreten ist. Indem er gedankt hat, hat er Beziehung zu Gott aufgenommen. Er hat damit anerkannt, das, was mir passiert, das verdanke ich nicht dem Zufall, das ist nicht Schicksal, das ist nicht einfach nur Glück gehabt, sondern das verdanke ich Gott. Und sein Niederwerfen, das ist einfach nur der äußere Ausdruck für das, was er empfindet. Er sagt damit, ich verdanke dir so unglaublich viel. Eigentlich, ich verdanke dir alles. Und es wäre vermessen, wenn ich nicht in Beziehung zu dem Geber von all dem Guten eintreten würde. Jesus ist nicht beleidigt. Jesus ist eher traurig, dass die anderen 9 so eine große Chance verpasst haben. Ich meine, die sind auch gesund geworden, wie der eine, der zurückgekommen ist. Die sind gesund geworden, aber die sind nicht heil geworden, weil die wissen sich nicht in diese Beziehung zum Allmächtigen. Die wissen nicht, dass da eine Beziehung zum Allmächtigen ist. Ich weiß nicht, wie sie ihr Gesundwerden interpretiert haben, ob sie gesagt haben, puh, Zufall, oder die Salbe, die ich letzte Woche aufgetragen habe, hat jetzt endlich gewirkt, oder vielleicht war da auch so eine Skepsis. Mal sehen, ob es wirklich jetzt gut ist, ob es wirklich wegbleibt. Oder vielleicht jetzt mal schnell Leben auskosten, solange ich kann und gesund bin. Egal wie sie das verstehen, sie sind nicht in dem Sinn heil geworden, dass sie durch ihren Dank in eine Beziehung zu Gott eingetreten sind. Und vielleicht macht es für sie in dem Moment überhaupt keinen Unterschied. Aber das Leben geht ja weiter. Jetzt ist für sie vielleicht gerade alles bestens, aber es ist ja nicht dauernd ein Jesus da, der ein Wunder nach dem anderen vollbringt und alles irgendwie gut macht. Der Apostel Paulus, der schreibt einmal, sagt Dank in allen Dingen. In allen Dingen. Er sagt nicht, seid dankbar für alles. Es gibt Dinge, für die kann und für die muss ich nicht dankbar sein. Aber es scheint möglich zu sein, sonst würde er die Gemeinde in Thessaloniki nicht dazu auffordern, dankbar in allen Dingen zu sein. Das scheint möglich zu sein. Und ich bin überzeugt, das ist nur dann möglich. Ich kann nur dankbar in allem sein, wenn ich den richtigen Adressaten für meinen Grunddank habe, dass ich weiß, egal wie schlecht manches gerade laufen mag, es gibt einen, der ist bei mir. Der ist dabei, auch wenn es gerade schwierig ist. Und das macht so einen Unterschied aus. In der Psychologie gibt es einen neueren, also jetzt auch nicht mehr so ganz brandneu, aber doch einen neueren Forschungszweig. Das ist die sogenannte Resilienzforschung. Resilienzforschung beschäftigt sich damit, warum stecken manche Menschen schwere Schicksalsschläge viel besser weg als andere. Ja? Warum kommen manche Menschen nach einer harten Erfahrung viel schneller wieder auf die Beine, als andere Menschen das tun? Und da gibt's viele verschiedene Gründe für, dass manche Leute sagen, okay, ich kann Dinge schneller akzeptieren, abhaken, dass Leute so einen, ich sag mal, guten Grundoptimismus haben, ach, wird schon werden, dass sie in guten Beziehungen vernetzt sind. Gibt's verschiedene Gründe. Und ein Grund ist, Überraschung, Dankbarkeit. Aber was erstaunlich ist, ist, dass verschiedene Forscher, zum Beispiel Neil Kraus, festgestellt hat, ist ein Forscher, dass Glaube, wer an Gott glaubt, dass das noch resilienter macht. Weil, das hängt damit zusammen, das Gefühl der Dankbarkeit sich erst dann richtig einstellen kann, wenn ich ein Adressat habe, wenn ich es jemandem sagen kann. Erst dann kommt es gefühlsmäßig an. Diese Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die überzeugt sind, dass Gott einen guten Plan für ihr Leben hat, dass sie am dankbarsten, damit am glücklichsten und damit viel resilienter waren als andere. Dass sie schneller wieder auf die Beine gekommen sind. Weil sie, egal wie schwierig die Situation war, weil sie wussten, es gibt einen Adressaten. Sie ahnten, wenn sie wissen oder zumindest ahnen, es gibt da ein höheres Wesen, dem bin ich nicht egal. Es gibt da jemand. Hinter all dem Guten, was in meinem Leben so passiert, was mein Leben so reich macht, das zu wissen oder zu ahnen, das gibt ganz viel Sicherheit für das eigene Leben, auch wenn es mal holprig läuft. Und vielleicht ist das was für dich was ganz Normales, Gott zu danken für Gutes in deinem Leben. Dann muss ich dir heute gar nichts sagen. Du wirst es weiterhin so machen, weil du merkst, dass dir das gut tut. Vielleicht täte es dir aber mal wieder gut, mal wieder den Blick auf die linke Seite der Tabelle deines Lebens zu nehmen. Den Blick mal wieder auf das Gute zu legen. Und ich bin mir sicher, und ich habe das selbst erlebt, wo das Gute mehr Platz einnimmt. Da ist viel weniger Raum für Sorgen, für Ängste oder für Unzufriedenheit. Vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, das macht irgendwie Sinn, aber du merkst auch, dass du bis jetzt noch nicht wirklich dieses Gegenüber gefunden hast und dass du deinen Dank richten kannst. Und dann lade ich dich ein, das heute ganz unspektakulär zu tun. Du musst dich nicht wie der Aussätzige niederwerfen und im Staube rumkriechen. Ein Danke Gott für mein Leben. Das wäre so ein Schritt. Und mit so einem Schritt befindest du dich, so wie Jesus das sagt, unterwegs zur Rettung, weil du mit diesem Dank in eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott eintrittst. Und wie klein und fragil diese Beziehung aus deiner Sicht aussehen mag, sie ist da. Und es wird dir Mut und Hoffnung geben. Auch wenn es Tage gibt, an denen dir vielleicht nicht zum Danken zumut ist, weil du weißt, ich habe eine Verbindung zum Allerhöchsten. Ich meine, was kann dann letztlich noch kommen? Jesus sagt zu dem Mann, der vor ihm liegt, und der Danke, Danke, Danke sagt, Jesus sagt zu diesem Mann, steh auf, du kannst jetzt gehen. Und das Wort, das er für steh auf nimmt, was da steht, das ist das gleiche Wort wie das, das benutzt wird, wenn von Jesu Auferstehung gesprochen wird. Der tot war und wieder lebendig ist. Das ist das gleiche Wort. Und dass Jesus ihn wegschickt, das ist nicht unhöflich gemeint. Das ist kein unhöfliches Hau ab, sondern das ist ein Freisetzen. Jesus sagt, steh auf, erhebe dich zu einem neuen Leben. Geh los, leb das Leben in Freiheit, ohne Angst vor einem leeren Universum, ohne die Angst, dass alles nur von dir und deiner Kraft oder dem Zufall oder wem auch immer abhängt. Lebe los, steh auf, lebe los in dem Vertrauen, dass dein Dank gegenüber real ist. Dein Glaube hat dich gerettet. Der hat dich nicht nur gesund gemacht, sondern der hat dich heil gemacht. Und das alles wegen einem Danke. Ich möchte euch einladen, das jetzt genau zu tun, Danke zu sagen. Und zwar Gott. Ihr habt Papier und Stifte bekommen und ihr könnt jetzt so einen Dank, wenn ihr möchtet, könnt ihr da jetzt so einen Dank an Gott draufschreiben. Und entweder ihr nehmt es mit nach Hause, oder wir werden jetzt eine Zeit mit Instrumentalmusik hören und haben. Dann könnt ihr während dieser Musik, während die Musik spielt, hier nach vorne kommen und einfach sagen, diesen Zettel mit dem Dank hier irgendwo dazulegen. Sagen, so als symbolische Untermauerung. Danke Gott für das, was du mir Gutes getan hast. Ja, wir sind dankbar für die ganzen Früchte, die hier liegen, aber noch für so viel mehr. Und dafür habt ihr jetzt ein paar Minuten Zeit. Und ich möchte euch einfach Mut machen, Dankbarkeit auszuprobieren und dann darüber zu staunen, über das neue Leben, das dann beginnt. Gott segne euch. Amen.